Super, ich möchte auch liebe Grüße von Christian weitergeben. Wir haben ein paar Tage zusammen verbracht, auch mit Cheryl in Rumänien letzte Woche. Und dort haben wir ein Seminar in biblische Seelsorge unterrichtet und waren sehr ermutigt durch die Männer, die da sind. Er ist nicht dabei heute. Marco ist auch weg im Urlaub. Ich habe gehört, dass ihm und der Familie gut geht, dass sie eine gute Zeit haben oben in Finnland momentan. Und ich verstehe, dass Sommer ein bisschen anders ist. Wir denken vielleicht nicht nur an Grillen, wo ich meine Gedanken immer gehen, aber manchmal danken wir auch am Abenteuer oder denken wir am Abenteuer. Wir denken, hey, das Wetter sieht ziemlich schön aus, wir möchten draußen gehen, wir möchten etwas Schönes erleben. Und ich erinnere mich, als ich ein Teenager war, es war der Sommer vor der 8. Klasse. Ich habe die Gelegenheit gehabt, nach Hawaii zu fliegen mit einer Familie und mit einem Freund von mir. Und dort haben wir Zeit verbracht in Maui. Maui ist sehr schön. Und dann haben wir auch gehört, dass wir in Maui ein Abenteuer haben könnten. Das heißt, dass wir für 45 Minuten irgendwo fahren könnten und sieben wunderbare Bäder finden können. Das heißt ein Teich, wo wir schwimmen gehen könnten. Und ich habe gedacht, ja, alles ist schon hier, es wird auch ziemlich schon dort sein. Und wir sind gefahren und dann sind wir ausgestiegen vom Auto und dann haben wir auch eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde verbraucht, diese Bäder zu finden. Und das war auch ein Abenteuer, weil der Weg nicht besonders breit war, nicht besonders groß war, ziemlich schwer zu finden. Wir haben einfach versucht, diesen Schilder zu folgen. Und dann haben wir diese Bäder gefunden. Es war so schön dort. Und wir haben auch die Gelegenheit gehabt, hoch zu klettern und Cliffdiving zu üben. Kennt ihr Cliffdiving, wo man taucht von ziemlich weit oben? Das war vielleicht 10 Meter. Aber wenn man nur 13 Jahre alt ist, 10 Meter ist schon hoch. Und wir haben so viel Spaß gehabt, es war so schön, schön dort. Und so ein Abenteuer möchte ich auch mit euch haben heute. Ich möchte euch leiten an ein Abenteuer. Aber ich muss auch am Anfang hier sagen, dass der Weg dahin nicht besonders einfach ist. Nicht immer einfach ist. Es kann sein, dass dieser Weg auch gekennzeichnet durch Weinen und Pflegen ist. Dieses Abenteuer, die wir heute haben, ist das Evangelium und Vergebung. Und wir verstehen auch, dass das Evangelium nicht nur Worte ist, nicht wahr? Wir verstehen, dass das Evangelium etwas lebendig ist. Wir verstehen, dass wir das Evangelium leben. Und durch das Evangelium haben wir tatsächlich ein Abenteuer. Paulus hat geschrieben in 1. Thessalonicher 1,5, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euret Willen. Das Evangelium ist etwas, das wir leben, nicht nur Worte, die wir weitergeben. Und wenn wir das Evangelium leben möchten, wenn wir das Evangelium in uns wohnen lassen, wenn ich das Evangelium durch mein Leben zeige, dann muss ich zu dem Punkt kommen, wo ich sage, dass ich vergeben kann. Wir haben sogar einen Befehl in der Schrift, dass wir vergeben sollen. Wir können Epheser 4, 31 und 32 aufschlagen. Ich werde heute durch dieses Abenteuer ein bisschen erklären, wie das Evangelium uns hilft, zu vergeben. Und heute machen wir eine kleine Pause von Markus Evangelium. Wir haben viel Zeit verbracht gehabt schon mit Markus Evangelium, aber heute werden wir etwas anderes machen. Und mein Hauptziel heute ist auch nicht, Epheser 4, 31 bis 32 auszulegen, Aber es gibt einen Befehl hier in diesem Text, der so wichtig ist. Und ich möchte nur ein paar Worte nehmen und dann werde ich euch zeigen, wie wir diese Worte anwenden können. Es ist so nötig, dass wir heute auch diese Worte anwenden, weil wenn wir diese Worte nicht anwenden, wenn wir diesen Befehl nicht anwenden, dann werden wir nicht das Evangelium im Leben zeigen. Epheser 4, 31 und 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Gott hat eine Erwartung für euch. Eine ganz klare Erwartung. Wir müssen vergeben. Wir müssen nicht nur vergeben in einer Weise, die die Welt kennt, wo viele sagen, ja, dir ist vergeben, aber sie meinen es tatsächlich nicht. Im Herzen halten sie Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung. Und in dieser Weise dürfen wir nicht vergeben, weil die tatsächlich nicht Vergebung ist. Gott möchte, dass wir, wenn wir mit anderen umgehen, dass wir immer bereit sind, sofort, schnell, alle Bitterkeiten, Wut und Zorn vom Herzen wegzunehmen oder weggehen zu lassen und sofort dem Nächsten zu vergeben. Was auch ganz einfach ist, wenn wir über kleine Sachen reden, nicht wahr? Vielleicht reden wir von Snickers. Und vielleicht ein Kollege im Büro hat viel Hunger gehabt an einem Tag. Vielleicht habe ich etwas Schönes bei meinem Büro, bei meinem Schreibtisch und vielleicht einer hat einen Snickers genommen, weil er so viel Hunger gehabt hat. Wenn es um Snickers geht, dann sagen wir, kein Problem, dir ist vergeben. Aber es gibt so viele Sachen im Leben, die einfach schwer sind. Und es gibt so viel, die wir kennen oder vielleicht vielleicht du leidest in diesen Umständen, wo du weißt genau, was einer gegen dich getan hat. Wir haben viele Gelegenheiten, Seelsorge zu praktizieren mit Ehepaaren. Und ich freue mich so sehr, die Gnade Gottes zu sehen und wie das Evangelium und Gott Leben das Leben verändert. So schön. Aber was wir auch gesehen haben, ist sehr schwer. Wenn wir über Leugen reden oder Männer, die alle Geld ausgegeben haben, sogar mehr, und viele Schuld für die Familie gesammelt haben. Oder wenn wir auch über Ehefrauen oder Ehemänner, die Ehebruch begangen haben, sehr schwer. Oder wenn eine Person, der wir vertraut haben, etwas gegen uns macht, dann verstehen wir, dass diese Sachen schwer sind. Wir reden nicht über Snickers. Wir reden über Sachen im Leben, die sehr heftig sind, sehr schwer sind. Aber der Befehl von der Schrift steht immer noch. Alle Bitterkeit, alle Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wie können wir das schaffen, wenn es so weh tut im Leben? Wie können wir es schaffen, dem Nächsten zu vergeben? Wie können wir es schaffen? Und wenn wir in uns selbst schauen, wenn ich mein Herz kenne, dann verstehe ich, dass ich es nicht schaffe. Ich kann es nicht schaffen. Es ist so schwer, diese Wut, diese Bitterkeit und Zorn weg von meinem Herzen zu nehmen. Wie kann ich es schaffen? Und Paulus hat hier uns den Schlüssel gegeben. Und diesen Schlüssel müssen wir heute gut kennenlernen. Vergebt einander, hat er gesagt, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Der Schlüssel zur Vergebung ist das Evangelium. Und wenn wir zurück zum Evangelium kommen, wenn wir verstehen, was das Evangelium ist, wenn wir verstehen, wie uns vergeben ist, dann können wir Kraft von Gott bekommen, um dem Nächsten zu vergeben. Sogar, wenn der Nächste etwas so schlecht gegen uns gemacht hat, dass wir uns nicht vorstellen können, dass wir eines Tages vergeben können. Es ist möglich durch das Evangelium. Und dieses Abenteuer für heute, dass ich euch leiten möchte, ist, wie das Evangelium uns lehrt zu vergeben. Was meine ich, wenn ich sage, das Evangelium? Wir kennen das Evangelium ziemlich gut hier bei der Eckstein-Gemeinde, würde ich sagen. Wir arbeiten durch Markus' Evangelium. Ich habe so oft das Wort gesagt in den Predigten. Marco hat auch so oft das Wort verwendet in den Predigten. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Gott zur Welt gekommen ist. Gott ist zur Welt gekommen. Markus 1,1 haben wir gelesen. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das Evangelium ist, dass Jesus zur Welt gekommen ist. Und dann in einer Predigt habe ich auch gesagt, wenn wir zurück zu Jesaja 40, Vers 9 gehen, dann sehen wir, dass diese frohe Botschaft, die wir bekommen haben im Evangelium, ist, dass Gott zur Welt gekommen ist. In Jesaja 4, Vers 9 lesen wir, erhebe sich, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der herkommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Die frohe Botschaft ist nicht nur, dass wir errettet sind. Die frohe Botschaft ist hauptsächlich, dass Gott zur Welt gekommen ist. Wir lesen auch in Jesaja 52, Vers 7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Friede verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Gott kommt zur Welt und ist gekommen in Jesus Christus, zur Welt gekommen als König. Aber wir wissen auch, für die, die das Evangelium gut kennen, dass diese frohe Botschaft auch eine andere Seite hat. Sogar wenn wir tatsächlich die Bibel verstehen oder vielleicht wenn wir sogar heute Morgen uns kennengelernt haben, dann sollen wir auch nicht nur denken, dass diese Botschaft eine frohe Botschaft ist, dass Gott zur Welt kommt, aber wir sollen auch fürchten, weil Gottes Gegenwart wäre nicht zum Vorteil. Natürlich für die Gläubigen denken wir sofort an eine frohe Botschaft, Gott ist mit uns, wunderbar, lasst uns Weihnachten feiern. Aber vergiss nicht bitte Hebräerbrief 10, 31. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Glaubt ihr tatsächlich, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen? Warum können wir das sagen? Warum hat der Autor des Hebräerbriefs auch etwas so geschrieben? Wir haben gerade gelesen, eine frohe Botschaft. Gott ist zur Welt gekommen. Wir sollen uns freuen, wir sollen Friede haben. Aber warum ist es so schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen? Weil Gott heilig ist. In 3. Mose 11, 44 lesen wir, denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht verunreinigen mit irgendwelchem Getier, das auf der Erde kriecht. Denn ich, der Herr, bin es, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Gott, der zur Welt gekommen ist, ist heilig. Und ich habe heute Morgen im Spiegel mich selbst angeschaut und ich habe gedacht, Nick, du bist nicht heilig. Ich kenne mich. Und wenn ich verstehe, dass Gott erwartet von mir, dass ich heilig sein soll, dann verstehe ich, dass ich es nicht schaffe. Und wir verstehen auch von 2. Mose 20, dass Gott eifersüchtig ist sogar, dass er heilig ist und dass er eifersüchtig ist. Wir lesen in 2. Mose 20, Vers 5, bete sie nicht an, alle diese Güter, die wir in der Welt haben könnten, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, die der Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied der Herr, die mich hassen, der aber Gnade erwies an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Gott ist heilig, Gott ist eifersüchtig und Gott ist auch Richter. Er wird nicht eines Tages sagen, Sünde ist kein Problem. Deine Sünde ist auch kein Problem. Was wir in 2. Thessalonicher tatsächlich lesen, ist, dass Gott Richter ist und dass wir uns fürchten sollen. In 2. Thessalonicher 1,5, sie sind an ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werden, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel, der Herr, mit Engeln seiner Macht. Wenn Jesus zurückkommt, laut 2. Thessalonicher 1,8, er wird in flammenden Feuer kommen, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Gott ist Richter und wir haben ein Problem mit diesem Richter, weil wir Sünde im Leben haben. Wir sind Sünder und das kennen wir auch gut. Ich muss nicht so viel Zeit mit diesem Punkt verbringen, weil wenn wir tatsächlich an unserem Leben schauen, dann sehen wir viel. Aber wir verstehen auch, Römerbrief 23, denn alle haben gesündigt und verfällen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist ein Problem für uns, ein großes Problem, hauptsächlich weil Jesaja 59, Verse 1 und 2 sagen, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Durch die Sünde haben wir ein großes Problem mit Gott, weil er heilig ist und er muss richten. Und wir sind getrennt von Gott durch die Sünde. Warum denn sagen wir, dass wir eine frohe Botschaft haben, dass Gott zur Welt gekommen ist, dass er als König kommt, dass er als König gekommen ist, aber dass er auch in der Zukunft als König kommt zu regieren? Warum ist die eine frohe Botschaft? Weil wir verstehen auch, und vielleicht einige von euch oder viele von euch haben schon 1. Johannes 4,18 auswendig kennengelernt. Was sagt 1. Johannes 4,8, meine ich? 1. Johannes 4,8. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hier ist die frohe Botschaft, die wir haben. Hier ist die Hoffnung, die wir haben. Wir müssen zuerst verstehen, dass wir eine schlechte Botschaft haben. Wir müssen zuerst verstehen, dass wir ein Problem mit Gott haben. Aber hier ist die Hoffnung für uns, dass Gott, unser Herrgott, der zur Welt gekommen ist, ist auch ein Gott der Liebe. Er ist selbst Liebe. Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und kennt ihr auch Vers 17? Johannes 3, viele kennen erst Johannes 3,16 auswendig, aber 3,17 ist auch sehr gut und wichtig. Denn Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit er die Welt, oder Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Hier ist die Hoffnung, die wir haben. Hier ist die gute Botschaft, die wir haben. Jesus ist der Retter. Und die Hoffnung, die wir haben, ist, dass er als König zur Welt gekommen ist, aber auch als Retter. Und wir haben eine schöne Zeit gehabt letzten Karfreitag hier in der Eckstein-Gemeinde. Wir haben durch Jesaja 53 gearbeitet. Und ich möchte eine Stelle vorlesen, die ein bisschen länger ist, wo wir sehen, was passiert ist in dieser Vorbotschaft, die wir haben. Was ist passiert in der, oder was, ja, was sehen wir in dieser Vorbotschaft? In Jesaja 53, ab Vers 1. Ihr könnt auch Jesaja 35 oder 53 aufschlagen. Diese Stelle ist wunderbar auch. Jesaja 53, ab Vers 1. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut wie einer, vor dem Mann das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunde sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Ehre wie Schafe. Jeder wandelt sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinem Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht werde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er würde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab beim Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Und die frohe Botschaft, die wir haben, ist, dass Jesus als Stellvertreter unsere Schuld weggenommen hat. Er hat für uns gelitten. Er ist für uns gestorben. 1. Petrus 3,18. Denn auch Christus hat einmal für Sünde gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er zu uns Gott führte. Das ist das Evangelium. Das ist, was Gott für uns getan hat. Jesus hat für uns gelitten. Jesus ist für uns gestorben, obwohl wir einfach Sünder waren und Sünder sind. Gott hat das aus seiner Gnade gemacht, um seinen Willen. Und was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir tun, wenn wir verstehen, was das Evangelium ist? Was sollen wir tun, wenn wir sehen, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, zu dem Punkt, dass sein Sohn gestorben ist? Was sollen wir jetzt tun? Wir gehen zurück zu Epheser 4, 31 und 32 und wir lesen wieder den Befehl. Vergebt, oder in Vers 32, seid gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das Evangelium ist das Muster für uns, dem wir folgen müssen, wenn wir anderen vergeben möchten. Und hier sind drei kurze Punkte für den Tag, für diese Predigt, die wir lernen vom Evangelium, die uns helfen, um zu vergeben. Drei Punkte, die wir vom Evangelium lernen, die uns helfen, um zu vergeben. Was haben wir gerade gesehen im Evangelium, das wir super hilfreich finden, wenn wir dem Nächsten vergeben müssen? Zuerst, Jesus hat gelitten, genau wie ich leide. Im Evangelium sehen wir, dass Jesus gelitten hat, genau wie ich leide. Aber oft, wenn wir leiden, besonders wenn wir über Beziehungen reden und eine Person hat etwas sehr Schlechtes gegen uns getan, oder ich kann auch sagen, wenn eine etwas sehr Schlechtes gegen mich getan hat, dann fühle ich mich, dass ich leide und niemand versteht, was mit mir passiert ist. Wir denken, dass wir einfach alleine sind in dieser Umständen, dass niemand anderes versteht, was mit mir los ist. Und diese Einstellung ist einfach biblisch falsch. Jesus hat gelitten, genau wie ich leide. Wir haben gerade gelesen in Jesaja 53, Vers 4, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Alle Krankheiten, alle Schmerzen, die wir im Welt tragen, hat er auch getragen für uns. Jesus hat alles getragen. Aber vielleicht stellen wir die Frage, tatsächlich? Kennt er tatsächlich mein Leiden? Kennt er meinen Schmerzen? Kennt er tatsächlich, was ich erlebe hier in diesem Leben? Dann schlagen wir einfach Hebräerbrief 4, Vers 15 auf. Hebräerbrief 4, Vers 15. Und dann werden wir eine schöne Antwort vom Neuen Testament bekommen. In Hebräerbrief 4, Vers 15 lesen wir, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus kennt unsere Schmerzen. Aber wenn wir verletzt sind oder wenn wir eine große Verletzung im Herzen haben, dann denken wir oft, dass wir einfach alleine sind. Und was wir auch sehen oft in der Seelsorge, ist viele, die leiden, sie fühlen sich alleine und sie versuchen, den anderen oder die andere Person auch zu verletzen, um einfach Gemeinschaft zu haben im Leiden. Versteht ihr, was ich meine? Und viele vergelten einfach mit Rache, weil sie einfach denken, ich leide und es ist unfair, dass ich leide und dass ich alleine bin. Und jetzt werde ich ein bisschen weitergeben. Aber das ist keine biblische Einstellung. Eine biblische Evangelium-zentrierte Einstellung ist, dass wir zurück zum Evangelium gehen und sehen, dass Jesus unser Freund ist, auch in Schmerzen und auch in Leiden. Er hat alles getragen, sogar mehr, als was wir tragen müssen. Und wir haben einen Freund in Jesus. Wir sind nicht allein. Jesus hat gelitten, genau wie ich leide. Diese Wahrheit ist so hilfreich, wenn wir Epheser 4 lesen und verstehen, dass wir auch vergeben sollen und müssen, genau oder gleich wie auch Gott uns vergeben hat in Christus. Jesus hat gelitten und wenn wir leiden auch, dann können wir auch uns daran erinnern, dass Jesus gelitten hat. In dieser Weise sind wir nie allein in unseren Schmerzen. Jesus hat gelitten wie wir. Wir können auch sagen, Jesus hat gelitten wie ich leide in diesem Moment. Und er hat aber nicht gehasst in diesem Moment. Als Jesus gelitten hat, sein Herz war nicht voll mit Hass oder Bitterkeit, Wut oder Zorn, sondern mit Vergebung. Was hat Gott getan? Was hat Jesus getan in diesem Moment, als er gelitten hat? Hat er einfach die Engel gerufen und gesagt, bring alle um? Hat Jesus das gesagt, da am Kreuz? Er könnte, nicht wahr? Hunderttausende von Engeln könnte er rufen, mit so viel Macht, dass sie einfach die ganze Welt zerstören könnten. Und Jesus hat das nicht gemacht. Und er hat sogar das Recht, das zu machen. Und Jesus hat das nicht gemacht. Er hat Liebe in seinem Herzen für den Nächsten. Und Gott hat sogar auch diese Gelegenheit Jesus gegeben. Gott beabsichtigt, dass die Kinder, die er liebt, leiden. Gott beabsichtigt sogar, dass die Kinder, die er liebt, leiden. Hier ist eine Frage an euch. Liebt der Vater Jesus? Natürlich. der Vater, Gott der Vater, hat so eine Liebe für seinen Sohn, so eine Liebe für Jesus, die wir fast sagen könnten, es gibt keine andere Liebe, die so groß ist. Aber wir verstehen auch, dass Gott eine große Liebe und ähnliche Liebe für seine Gemeinde hat, was auch eine Predigt für später ist. Aber der Vater hat eine große Liebe, eine wunderbare Liebe für Jesus. Aber dann lesen wir auch in Markus 1, 9, eine Stelle, die wir schon gesehen haben in den Predigten. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönt aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater liebt den Sohn. Aber dann später lesen wir in Apostelgeschichte 2, 23, die sind dennoch nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahin gegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen am Kreuz geschlagen und getötet. Was kommt am Anfang dieser Stelle? Apostelgeschichte 2, 23. Die sind der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahin gegeben worden war. Gott beabsichtigt, dass sein Sohn leidet. Und Gott beabsichtigt auch, dass die Kinder, die er liebt, leiden. Und in dieser Weise werden wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Unser Vater im Himmel schaut uns an und sagt: Ich liebe dich, wie ich meinen Sohn liebe. Warum denken wir denn, dass wir es berechtigt oder dass es berechtigt ist, dass wir etwas anderes im Leben erfahren? Wir sollen sogar erwarten, dass wir in Beziehungen leiden werden und auch wenn wir vergeben müssen, wie Gott uns vergeben hat, dass wir in dieser Weise leiden werden. Punkt 2. Wir haben gerade gesagt, dass Jesus gelitten hat. Genau wie wir leiden. Punkt 2. Im Evangelium sehen wir, dass wir Gott vertrauen können. Im Evangelium sehen wir, dass wir Gott vertrauen können, sogar wenn es wehtut. Sogar wenn wir Schmerzen erfahren, sogar wenn wir leiden, dann verstehen wir durch das Evangelium, dass wir Gott vertrauen können. Was hat Jesus getan, als er gelitten hat? Hat er einfach gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich dem Vater vertrauen kann. Ich bin mir nicht sicher, wohin ich gehe. Vielleicht soll ich einen Freund anrufen. Vielleicht soll ich vielleicht brauche ich professionelle Therapie. Mein Leben ist schwer. Nein, das ist nicht, was wir lesen in 1. Petrus 2, 23, Abvers 23. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Habt ihr verstanden, was wir in 1. Petrus 2 gerade gelesen haben? Als Jesus geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, als er diese Last getragen hat, als Jesus für uns gelitten hat, als er die Sünde und alle Schuld der Sünde, wenn Jesus unsere Sünde auf sich nahm und diese große Last getragen hat, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Wir haben auch gelesen in Jesaja 53, Vers 4. Er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir haben gelesen in Jesaja 53, Vers 10, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Und in diesem Moment, wo Jesus gelitten hat, hat er einfach Gott vertraut. Wir lesen in Lukas 23, ab Vers 33, und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten und anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und in Vers 35 lesen wir: Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rettet nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotten ihm, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Aber in Vers 44 von Lukas 23: Es war aber um die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. In diesem Moment, als Jesus starb, denkt ihr, dass Jesus sagte, es lohnt sich, Gott zu vertrauen? Denkt ihr, dass als er starb, dass er sagte: Ja, lasst uns dem Vater vertrauen? In dem Moment als Menschen können wir denken: Pff, überhaupt nicht. Es lohnt sich nicht. Er hat Gott vertraut und er starb. Als Menschen denken wir: Warum wird man das machen? Es ergibt keinen Sinn. Er hat Gott vertraut und jetzt starb er. Sein Leben ist weg, ist zum Ende gekommen. Und was gibt es jetzt? Und auch die Jüngern, nachdem Jesus gestorben ist, haben auch sich gefragt: Was sollen wir jetzt tun? Eine kleine Gruppe. Aber wir verstehen auch, dass die Geschichte hier nicht endet. Und wir verstehen, dass Jesus 3 Tage später am Sonntag, und deswegen haben wir Ostern, nicht wahr, dass Jesus auferstanden ist. Wir verstehen, dass Jesus nach seinem Tod weiterlebt und dass er lebt für Ewigkeit als König. Dass jetzt wir preisen Jesus. Oder wir können auch, wenn wir Philipper 2 aufschlagen, dann verstehen wir, dass eines Tages werden alle erkennen, dass Jesus der König ist. Und alle werden sagen, dass er König ist. Und wir verstehen, dass jetzt nach der Auferstehung, dass es lohnt sich, Gott zu vertrauen, sogar wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir leiden und so viel Schmerzen haben, dass wir denken, dass wir sterben werden, weil wir die Auferstehung haben. Und wir verstehen auch, dass in der Zukunft, dass Gott alles belohnen wird, was wir hier auf der Erde gemacht haben. Wir verstehen, dass in das Evangelium, wenn wir das Evangelium sehen, wenn wir verstehen, was Jesus getan hat durch das oder im Evangelium, dass wir auch Gott vertrauen können. Es ist kein Verlust, Gott zu vertrauen. Wir können Gott vertrauen. Und Punkt 3 vom Evangelium: Was sehen wir im Evangelium, das uns hilft, um zu vergeben? Wir müssen vom Evangelium erkennen, dass meine Sünde gegen Gott größer ist. Meine Sünde gegen Gott ist größer als die Sünde, die Menschen gegen mich begehen. Sogar wenn wir denken, oh, diese Sünde ist so riesig, wenn wir tatsächlich verstehen, was wir getan haben vor Gott, dann wenn wir sehen, dass vielleicht meine Ehefrau oder vielleicht ein Bruder von der Gemeinde, sogar ein Leiter von der Gemeinde, wenn er gesündigt hat, wenn sie gesündigt hat, dann müssen wir erkennen, dass was sie gemacht haben viel kleiner ist, wenn wir die Sünde vergleichen mit der Sünde oder Sünden, die ich gegen Gott getan habe. Und diese Wahrheit sehen wir in Matthäus 18. Lasst uns kurz Matthäus 18 aufschlagen. Und oft, wenn ich Matthäus 18 sage, dann viele denken an Gemeindezucht. Aber genau nach der Stelle von Gemeindezucht, dann sehen wir ein Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Und wir haben nicht die Zeit, durch diese ganze Bibelstelle zu lesen, aber ich werde erklären, was wir in diesem Gleichnis sehen, und dann können wir die Wahrheit erkennen hier durch das Gleichnis. Es hat etwas zu tun mit Vergebung, natürlich. In Vers 21 von Matthäus 18, da trat Petrus zu ihnen und sprach zu Jesus: Herr, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben, der gegen mich gesündigt? Bis 7-mal? Und oft, besonders nach der Predigt, die wir gehört haben von Petrus oder ein Teil von einer Predigt, wir denken, ja, Petrus, er ist der Kerl, der zuerst redet und danach denkt. Aber hier hat er tatsächlich etwas Schönes gemacht in seinem Kontext hier damals. 7-mal zu vergeben war ziemlich gnädig. Aber Jesus hat eine ganz andere Antwort für ihn. In Vers 22, Jesus antwortet ihm: Ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal, 7-mal. Viel mehr als was Petrus gedacht hat, sollen wir vergeben. Und warum sollen wir so oft vergeben? Warum haben wir so einen Befehl von Jesus? Dann gibt er das Gleichnis zu erklären, warum. Und ich werde euch kurz erzählen. Vers 24 und in Vers 23, darum gleicht das Reich der Himmel einen König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Wenn wir lesen hier im Text 10.000 Talenten, dann sollen wir nicht daran denken, dass er 10.000 Euro Schuld hat oder hätte. 10.000 ist viel, aber nicht so viel, nicht wahr? Wenn, ja, es ist, nach meiner Meinung ist viel 10.000. Aber stellt ihr euch vor, dass eine Person ein Haus kaufen möchte, vielleicht braucht er mehr wie 200.000 Euro Schuld. Und dann 10.000 im Vergleich ist nicht besonders groß. Aber pass mal auf, wir haben nicht hier im Text gelesen, dass er 10.000 Euro Schuld gehabt hat, sondern dass er 10.000 Talente Schuld gehabt hat. Und wie teuer war ein Talent? Hier auch in meinen Notizen kann ich einfach lesen, das Talent war 6.000 Drachmen bzw. Denare wert. Das heißt 6.000 Tage Löhne eines Landarbeiters war ein Talent. 6.000 Tage Löhne mal 10.000. So viel Geld. Ich habe ein bisschen mit den Zahlen gespielt. Ich schätze 5,4 Milliarden Euro Schuld. Und ich frage mich zuerst, wie hat er so viel Geld bekommen? Und zweitens, was hat er mit dem Geld getan? 5,4 Milliarden, so viel Geld. Aber der Punkt des Gleichnisses ist, dass seine Schuld unbezahlbar ist. Meiner Meinung nach, 5,4 Milliarden ist unbezahlbar. Ich bin mir nicht sicher für euch, aber das ist der Punkt. Vielleicht ihr denkt, ach, das ist ja Kleingeld bei uns. Aber wenn wir das Gleichnis verstehen, dann sollen wir auch erkennen, dass seine Schuld unbezahlbar ist. Aber wir lesen weiter in Vers 25, weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir. So will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Erstaunlich. 5,4 Milliarden Euro Schuld vergeben. Ich kann mir vorstellen, dass er eine große Veränderung im Leben gehabt hat. Hier. Aber das ist nicht, was wir lesen. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denarei schuld. Denn ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Wenn wir 10.000 Denare lesen, dann sollen wir auch nicht daran denken, oder 100, dann sollen wir auch nicht daran denken, dass er 100 Euro Schuld gehabt hat. Das stimmt nicht. Es war mehr wie vielleicht bis zum 20.000 Euro. Was auch noch ein bisschen Geld ist, aber wenn wir 10.000 oder 20.000 Euro vergleichen mit 5,4 Milliarden, sogar 20.000 ist nichts im Vergleich mit so einer großen Schuld. Aber er hat gesagt, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihm und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Haben wir schon diese Worte gesehen? Genau was der erste Knecht gesagt hat, hat der zweite auch gesagt. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknecht sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und von Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. Und hier ist der Punkt des Gleichnisses, Vers 35 von Matthäus 18. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder vom Herzen seinen Verfehlungen vergebt. Wir müssen erkennen und verstehen, dass die Sünde, die eine Person gegen mich begeht, ist so klein im Vergleich mit der Sünde und der Sünden, die ich gegen Gott sündige. Wenn wir diesen Punkt verstehen, durch das Evangelium, wenn ich verstehe, dass mir vergeben ist und dass meine Schuld so riesig war, sogar wenn meine Frau gegen mich sündigt, dann soll ich auch sagen, dir ist vergeben. Ich vergebe dir, natürlich. Diese Einstellung soll sofort kommen, damit wir zurück zu Epheser 4, 31 gehen und sagen, natürlich, alle Bitterkeiten, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von mir wehgetan samt aller Bosheit. Ich werde nicht zornig bleiben. Ich werde nicht Bitterkeit in meinem Herzen bleiben lassen bis zum 5 Tage, 5 Monaten, 5 Jahre. Das werde ich nicht sagen. Hat Gott mir in dieser Weise vergeben? Überhaupt nicht. Gott hat nicht gewartet und gesagt, Nick, es ist so schön, dass du um Vergebung bittest. Aber ich bin beschäftigt. Gott hat nicht gesagt, ach, ich bin so verletzt. Ich muss warten, bis meine Gefühle in Ordnung sind. Und wenn ich will, dann werde ich dir vergeben. Wenn wir das Evangelium sehen, wenn wir zurück zum Evangelium kommen, dann sehen wir sogar, wenn Jesus gelitten hat, wenn er für uns gestorben ist, wenn er so eine große Last getragen hat, dass er sofort bereit war, unsere Vergebung zu gewinnen oder zu verdienen. Und Gott hat uns sofort vergeben, weil Jesus Gott vertraut hat. Er hat diese Last genommen, er ist für uns gestorben und uns ist vergeben. Und in gleicher Weise sollen wir auch dem Nächsten vergeben. Und das Abenteuer, das wir durch das Evangelium haben, ist manchmal ein bisschen schwer, diesen Weg zu fahren oder durch diesen Weg zu gehen. Aber wenn wir am Ende oder zum Ende kommen, dann sehen wir, dass wir etwas sehr Schönes haben. Durch das Evangelium, wenn wir diese Punkte verstehen, dann bekommen wir auch Kraft von Gott, um zu vergeben, Beziehungen wieder zu herstellen, und dann leben wir auch das Evangelium, das wir gehört haben und das wir predigen. Und es ist nicht nur, es kann überhaupt nicht sein, dass wir als Christen sagen, dass wir eine frohe Botschaft haben, dass Gott, der König, zur Welt gekommen ist und wir kommen. Wir können nicht sagen, der Herr ist heilig und obwohl wir Sünder waren und Sünder sind, er ist auch Liebe und uns ist durch Gott vergeben. Hier ist die frohe Botschaft, alle sollen Buße tun und an das Evangelium glauben. Aber diese Botschaft ist nicht wirksam. Diese Botschaft hat keine Kraft. Und im Leben dann tun wir etwas total anderes. Dann wir können nicht das Evangelium verkündigen und in dem gleichen Moment auch Bitterkeit im Herzen haben und nicht dem Nächsten vergeben. Wir müssen dem Nächsten vergeben, genau gleich wie Gott uns vergeben hat in Christus. Hier sind drei Punkte, die uns helfen, den Nächsten zu vergeben. Zuerst, wir müssen uns erinnern, dass Jesus gelitten hat, genau wie ich leide. Und wenn ich mich erinnere, dass er gelitten hat, dann bin ich auch getröstet. Dann bin ich ermutigt durch das Evangelium. Zweitens, im Evangelium sehen wir, dass wir Gott vertrauen können. Das ist, was Jesus gemacht hat. Und das ist, was wir, wenn wir einer Person vergeben müssen, das ist, was wir machen müssen. Wir müssen Gott vertrauen. Sogar wenn wir sagen, oh, es tut so weh, dem zu vergeben oder der zu vergeben, dann müssen wir auch sagen, Gott, ich vertraue dir. Und wir haben eine große Ermutigung, Gott zu vertrauen, wenn wir verstehen auch, dass meine Sünde so riesig ist im Vergleich mit der Sünde von meiner Frau oder von meinem Bruder oder von einem Freund oder auch von einer Person, die ich nicht besonders gut kenne, so klein im Vergleich. Und wenn ich das verstehe, dann bin ich einfach, dann die Wahrheit treibt mich an, um zu vergeben. Dann werden wir zu einem Punkt kommen, wo wir sagen auch, ich kann nichts anderes machen, als dem Nächsten vergeben, weil das ist das Evangelium, das wir leben müssen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir freuen uns so sehr, dass uns vergeben ist. Herr, als wir heute auch das Abendmahl feiern, Herr, wir erinnern uns, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er sein Leben gegeben hat, Herr, dass er sein Blut gegeben hat, damit wir eine Gelegenheit haben, eine Beziehung mit dir zu haben. Und Vater, wir möchten diese Botschaft nicht, wir möchten diese Botschaft ernst nehmen, Herr, sogar wenn wir diese Botschaft vielleicht oft hören, Herr, wir möchten einfach ständig daran arbeiten, diese Wahrheiten zu erkennen. Herr, wir verstehen auch, dass das Evangelium so ein Muster ist für das Leben, dass als wir uns erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist, dass uns vergeben ist, dann, Herr, haben wir einem Muster zu folgen, um dem Nächsten zu vergeben. Und Herr, wir beten für die Kraft und die Gnade, die wir von dir brauchen, um zu vergeben. Herr, ich verstehe auch, dass viele, vielleicht sogar in diesem Saal heute, dass sie leiden unter Beziehungen, die kaputt sind. Und Herr, ich bete einfach, dass durch das Evangelium, dass du verherrlicht bist, als wir versuchen zu tun, was richtig ist, Herr, als wir versuchen, das Evangelium im Leben wiederzuspiegeln, Herr, als wir im Leben versuchen, auch Jesus ähnlich zu sein, als wir versuchen, auch Gnade weiterzugeben, Herr, wir beten, dass du verherrlicht bist und dass viele auch sehen können und sagen werden, Herr, du bist groß und du bist mächtig. Herr, das Evangelium ist wirksam und hat so viel Kraft, das Leben zu verändern. Herr, wir beten auch, dass die Kinder hier in der Gemeinde an uns als Erwachsene schauen werden und viele gute Beispiele vom Evangelium sehen, weil wir so schnell sind, um einander zu vergeben und einander zu lieben. Genau wie und gleich wie auch du uns vergeben hast, Herr. Zu deiner Ehre. Amen.